Mensch,
Musiker,
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 Musiker, Musiker,
Musiker. Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Staatsphilharmonischen Podcasts Mensch, Musikerin. Und heute haben wir einen speziellen Gast, der die Abonnentenschaft repräsentiert. Ich freue mich auf Kai Ring und am besten stellen Sie sich kurz vor.
Ja, guten Tag, Herr Keller, liebes Publikum. Mein Name ist Kai Ring, ich bin 58 Jahre alt, wohne in Heidelberg, arbeite dort als Architekt seit Jahrzehnten und bin Abonnent bei der Staatsphilharmonie seit 4 Jahren ungefähr.
Ja, Herr Ring, wir haben jetzt ein spezielles Konzert, das Sie mit Ihrem Gesicht vertreten. Das sind die Highlights der Klassik. Am 10.3. ist das Konzert hier in Ludwigshafen im Pfalzbau. Sind die aufgeführten Werke auch Ihre Highlights? Es kommt ja die Moldau, Mozart-Klarinettenkonzert und 9. Dvorak.
Also die Moldau ist jetzt nicht mein Highlight. Das ist eigentlich nicht meine Musikrichtung. Mit Mozart bin ich aufgewachsen, auch wenn ich jetzt dieses spezielle Klarinettenkonzert nicht kenne. Mein Vater ist völlig begeistert davon. Morgen fahre ich zu seinem 89. Geburtstag. Ach, ja, und schön. Er hat gesagt, er hat mir 2 Aufnahmen rausgesucht, die ich unbedingt hören muss.
Ja.
Und Dvorak ist absolut meins. Und ich erinnere mich noch, dass ich als 16- oder 17-jähriger Schüler damals mit Kassette Aufnahmen von Langspielplatten gemacht habe. Und da war auch Dvorak dabei, da war auch dabei Bilder einer Ausstellung und da war auch Beethoven dabei und das Mozart-Requiem war auch dabei. Und diese Kassetten hatte ich jahrzehntelang im Auto, solange ich ein Auto gefahren habe, was noch einen Kassettenrekorder hatte. Also so bis vor ungefähr 8 Jahren oder so.
Ja. Wo kommt Ihre Affinität zur klassischen Musik her?
Also ich habe ja eben schon gesagt, mein Vater hat mir 2 Aufnahmen rausgesucht. Ich bin also von klein auf mit klassischer Musik aufgewachsen, hauptsächlich Mozart. Mein Vater ist ein ganz großer Mozart-Fan, ist auch immer zu den Mozart-Festspielen im Januar nach Salzburg gefahren. Und dann gab es große Opernleidenschaft. Also in meiner Kindheit und Jugend wurden zu Hause permanent Opern gehört. Und ich wurde dann auch als Jugendlicher schon dann in so 3-Stunden-Opern mitgeschleppt. Das war jetzt nicht unbedingt so meins, aber ich war auf jeden Fall vertraut und bei uns gab es Sonntag beim Mittagessen immer HR2 Sonntagskonzert als Begleitung zum Mittagessen. Das war jedes Mal sonntags so.
Ja, ja. Bei und uns hießen die 3. Programme Krawallprogramme, die liefen bei Ihnen gar nicht, diese.
Nein, das war völlig, völlig verpönt. Also Popmusik war in meinem Elternhaus total verpönt. Als Jugendlicher, klar, hört man das dann und, und das wurde auch nicht verteufelt, aber da gab es kein Gegenüber. Also ich habe immer geguckt, was hat mein Vater so für Schallplatten. Und dann habe ich tatsächlich sogar auch Modern Jazz Quartet gefunden, Schallplatte von 1960 oder sowas. Ja. Die habe ich mir dann geschnappt. Und das war dann was, womit ich eher was auch anfangen konnte. Höre ich auch jetzt noch sehr, sehr gerne mit Jackson Quartet, Modern Jazz Quartet. Ist ja eins im Prinzip. Klar hatte ich so Ausflüge in die Popmusik, aber das hat sich dann eigentlich gelegt. Das höre ich überhaupt nicht mehr. Und als Jugendlicher, so Abiturient rum, habe ich auch dann Musicals gehört oder sagen wir mal lieber Rockopern. So Jesus Christ Superstar oder Hair.
Ja.
Und dann natürlich das, was damals so Mode wurde, Evita oder Cats oder sowas, kam ja damals ganz neu so nach Deutschland. Habe ich auch in USA dann mal am Broadway tatsächlich 2 im Original gesehen, als ich meinen Onkel besucht habe. Und ich finde übrigens weiterhin, dass Jesus Christ Superstar und Hair ganz, ganz tolle Werke sind, wenn man die auch die Filme guckt und diese filmische Umsetzungen oder diese Ergänzungen Musik und Szene und Bild.
Ja.
Ich bin ja Architekt und bin auch sehr kunstinteressiert und habe dann natürlich so eine ganz spezielle Affinität, was optische Wahrnehmung oder szenische Umsetzung angeht. Und deshalb kann ich mir dann auch ganz toll Musikstücke merken, wenn sie mit Bildern verbunden sind.
Okay.
Ich habe ja eben gesagt, ich war mal am Broadway und da war ich auch im Central Park spazieren und die Eingangsszene Aquarius von Hair spielt ja im Central Park. Und dann bin ich da langgelaufen über diese Wiesen, wo das spielt, und hatte die ganze Zeit ohne Walkman, damals gab es ja den Walkman, hatte ich die ganze Zeit so diese Musik von dem Musical im Kopf und bin da so verträumt oder begeistert langgelaufen.
Ja, super.
Also das sind so Eindrücke zur Musik, die schon ein bisschen spezieller sind, die sich da so entwickelt haben.
Also ich persönlich finde Jesus Christ auch mega stark. Ja, so wenn man so die Pop- oder Musical-Highlights, da wird Jesus Christ bei mir ganz oben stehen. Und Sie haben Mozart-Requiem genannt. Das ist auch so eine Sache, die immer auf der Top 10 in der Klassik steht bei mir. Also, und wir sind ja auch eine ähnliche Generation. War man in der Zeit ein bisschen ein Sonderling, wenn man nicht so extrem in diese 80er Jahre neue deutsche Welle, das kam damals, war man dann so ein bisschen raus aus der Szene, wenn man da nicht so affin war?
Einerseits schon, andererseits war ich auf einem Gymnasium, was ein Orchester hatte mit 70 Schülern im Orchester, und dann gab es noch so ein kleineres Einsteigerorchester, und das heißt, so einige Mitschülerinnen haben da auch mitgespielt. Und dann waren viele meiner Freundinnen oder also guten Freundinnen, sagen wir mal so, waren durch Zufall Pfarrerstöchter.
Okay.
Und in den Pfarrers, evangelische Pfarrerstöchter, natürlich katholische Pfarrerstöchter.
Ja. Das wäre doof gewesen, ja. Vielleicht haben sie auch welche gekannt, aber die haben sich ja nicht.
Und ich habe das Gefühl, in den evangelischen Pfarrershäusern war es Tradition, dass die Kinder alle ein Instrument gespielt haben. Und da gab es dann sehr, sehr starke Berührungen. Und auch dieses zum Beispiel eben erwähnte Aufnehmen von Kassetten, das kam dann auch aus diesen Kreisen, wo wir uns dann Sachen dann gegenseitig aufgenommen und geschenkt haben. Aber ich selber spiele überhaupt kein Instrument. Und also außer, dass ich mal 2 Jahre im Gymnasium Blockflöte lernen musste, was die absolute Qual für mich war, spiele ich nichts, und das bedauere ich sehr. Ja, also ich fänd's wirklich schön, wenn ich jetzt gelegentlich, wie mein Onkel abends nach der Arbeit das immer gemacht hat, sich an seinen Flügel gesetzt hat und dann eine Dreiviertelstunde gespielt hat und da auch sich verboten hat, gestört zu werden.
Ja, ich sehe das, ich kann das verstehen, aber natürlich haben Sie auch als nicht selber Musikmachender einen Vorteil gegenüber den Menschen, die Musik machen, weil die einen Zwang haben zu bewerten und zu kontrollieren und da anders aufpassen. Vielleicht kann man das mit der Architektur vergleichen. Ich weiß nicht, wenn Sie jetzt durch eine Stadt gehen oder Gebäude sehen, dann sehen Sie das als Architekt.
Ja.
Ja, und ich als Musiker sehe das nur als Gebäude und kann da nicht so in die Analyse kommen.
Das
hat für mich einen Vorteil.
Ja.
Und diesen Vorteil, finde ich, haben Sie auch, wenn Sie nur die Musik lieben und nicht da so drin hängen in dieser.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, ja, wenn Sie das mit der Architektur vergleichen. Das geht mir tatsächlich so, dass ich an vielen Stellen langlaufe und denke, ach Gott, was haben Sie denn da wieder gemacht? Ja? Oder das hätte man doch viel besser machen können, und ist eigentlich traurig. Ja, das kann ich gut nachvollziehen mit der Musik. Und ich habe ja auch noch eine andere Leidenschaft, das ist zeitgenössische Kunst. Und da bin ich auch absoluter Laie, obwohl ich natürlich als Architekt schon so eine gewisse Grundausbildung in Kunstgeschichte habe und in ästhetischen Empfinden und in vielleicht auch Kategorisieren von solchen Dingen. Ja, also das will ich kurz sagen, ich interessiere mich überwiegend für alte Musik,
okay,
und für zeitgenössische Kunst, also ganz, ganz aktuelle Kunst, die gerade gemacht wird, also von 1960 bis heute. Und bei der Musik ist die Spannweite viel, viel größer. Eigentlich fängt es an so mit Renaissance oder Spätrenaissance, Frühbarock, ein ganz großes Faible von mir. Aber durch Sie, die Staatsphilharmonie, habe ich jetzt in den letzten Jahren da meine Spanne extrem erweitert. Und das finde ich auch wirklich richtig toll. Also die Konzertreihe Mannheimer Meisterkonzerte, die bringt ja sogar auch zeitgenössische Stücke, aber hauptsächlich ja Spätromantik bis 1930er Jahre, würde ich mal sagen, ist so euer Fokus. Da habe ich jetzt schon so viel verschiedene Dinge gehört und dann auch verinnerlicht. Also manchmal höre ich mir dann die Sachen auch später nochmal zu Hause an, kaufe mir sogar auch noch CDs. Ja.
Okay.
Habe in den letzten Jahren also mein Gehör schon schulen können, dass ich, wenn ich im Radio, ich höre viel SWR 2 oder HR2, wenn da Stücke kommen, kann ich das meistens relativ präzise einordnen und sagen, ah, das müsste eigentlich von, sagen wir, 1910 oder 1890 bis 1900 irgendwie so entstanden sein und es könnte der sein oder der. Und da bin ich immer ganz gespannt, wenn dann die Ansage kommt oder die Absage, Abkündigung, ja, ich weiß nicht, wie es heißt, egal, wer es dann war.
Mhm. Wenn Sie ein Konzertjahr planen könnten, ja, wenn Sie jetzt Chefdirigent und Intendant wären, wie würde dann so eine Reihe aussehen? Wie, wenn Sie jetzt frei agieren können? Lassen wir zuerst mal mit einem Konzert starten. Also wir haben ja jetzt diese Highlights da mit Dvořák, ja. Und was würden Sie sich wünschen?
Also ich würde mir wünschen, und das haben Sie auch schon gespielt, Aaron Copland. Also El Salón México finde ich ganz, ganz toll. Ist ja nur ein kleines Stück, so 9 Minuten oder so. Und was ich auch liebe, ist Appalachian Spring. Ja. Habt ihr vor gar nicht langer Zeit gespielt. Das fand ich ganz, ganz toll. Da fand ich auch sehr interessant die Einführung zum Konzert, wo erläutert wurde, dass eine Sequenz von Shaker-Tänzen abgeleitet ist. Und das ist auch eine Stelle in dem Stück, die ich ja ganz prägnant finde und sehr mitreißend ist und die ich sehr, sehr liebe. Das müsste auf jeden Fall dabei sein. Und dann gab es mal eine Zeit, wo im Radio ganz oft von Ernest Bloch die Sonate Nummer 2 Malinkolia gespielt wurde, vom Jewish Life das Stück Prayer gespielt wurde. Das finde ich auch unglaublich anrührend und mitnehmend. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass Ernst Bloch mal Schüler von Eugène Ysaÿe war. Und von dem habe ich bei Ihnen auch schon was gehört. Das war eine Zugabe, ich glaube, von einer Gastsolistin, Violine. Und da wurde gar nicht gesagt, was das ist. Und dann habe ich das rausgefunden, dass das die Malinkolia aus der Sonate Nummer 2 ist. Und das fand ich dann auch wieder toll, dass es da diese Verbindungen gab. Das sind beides Stücke, die mir spontan so gefallen haben oder mich so bewegt und mitgenommen haben. Und dann habe ich festgestellt, das eine ist der Schüler des Lehrers. Also das sind ja zwei ganz kleine Stücke oder kurze Ausschnitte aus Werken. Das müsste auch unbedingt dabei sein.
Wie sehen Sie die Entwicklung von neuen Formaten? Glauben Sie, dass die Klassik neue Formate braucht, dass dieses klassische sich hinsetzen und zuhören dass das eine Ergänzung braucht? Oder ist das für Sie völlig in Ordnung, einfach nur da zu sitzen, sich vielleicht einen Anzug anzuziehen oder vielleicht auch nicht und dann die Musik einfach anzuhören? Oder glauben Sie, dass es Formate braucht, wo man zum Beispiel mehr spricht oder sich bewegt oder optische Reize dazukommen? Wie stehen Sie dazu?
Also ich glaube schon, dass diese ganze klassische Kultur das Publikum suchen muss. Das betrifft die bildende Kunst genauso wie die darstellende Kunst. Die Kunstvereine und Museen haben ja genau das gleiche Problem. Denen stirbt das Publikum weg und die müssen versuchen, die Leute neu zu binden und neues Publikum auch zu finden. Leute, die früher gar nicht in solche Institutionen gegangen sind oder das über Familientradition, wie bei mir mit der Musik zum Mittagessen so eingeimpft bekommen haben. Und ich glaube, das ist besonders bei der Musik besonders schwierig, weil das ja in der Regel in einem Raum stattfindet unter hoher Konzentration. Und ich glaube, wenn da zu viel mit Licht und Bewegung drin ist, dann stört das eigentlich so das Konzertempfinden, wie wir es zumindest klassisch so bis jetzt leben. Mhm. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man da unbedingt was machen muss. Und es gab mal bei Modern Times eine Aufführung, wo ihr so junge Leutchen hier aus der Stadt hattet, die wie beim Parkouring, sage ich mal, rumgeklettert sind, rumgesprungen sind und so eine Mischung aus Hip-Hop-Dance und Modern-Dance, also was aus der tänzerischen und somit ja eigentlich sehr musikverwandten Szene da mit reingebracht haben. Und das fand ich ziemlich gelungen. Mhm. Und diese Leute haben ja auch ihr eigenes Publikum mitgebracht und dann saßen da halt die Street Kids, mit im Publikum, natürlich nicht mit Anzug. Und das fand ich aber sehr, sehr gut. Und ich finde es auch wichtig, dass man offen ist, dass man, wenn sich Publikum neugierig da auf die Reise zur klassischen Musik begibt, dass man die nicht, weil sie sich vielleicht nicht so auskennen, von vornherein so vielleicht abkanzelt und sagt, was sind das für welche und mit der Nase rümpft, weil sie vielleicht auch mal an der falschen Stelle klatschen oder nicht so still sind oder so. Auch wenn es mich nervt, wenn es nicht still ist, aber
okay.
Früher wurde ja auch gegessen und geschwätzt im Konzert. Müssen wir vielleicht auch ein bisschen umdenken. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir ein neues Publikum mit drin haben wollen, dann müssen und mehr in die Breite gehen wollen, dann müssen wir einfach akzeptieren, dass es gar nicht mehr so viele Leute gibt, die mit dem Umgang mit solcher Musik oder dem Musikerleben trainiert sind und die das, die da erstmal hingeführt werden müssen und dass das aber auch eine Toleranz oder eine Veränderung bei uns erfordert.
Mhm. Was halten Sie von außereuropäischer Musik, wenn die in den Konzertsaal mit Einzug halten würde? Also in unser Programm jetzt, nicht in Konzert. Die ist ja außereuropäische Musik ist ja schon vertreten. Fänden Sie das erfrischend, wenn auch ein Abo-Konzert jetzt zum Beispiel einen Touch aus der arabischen Welt hätte?
Ja, das gibt es ja schon gelegentlich bei euch. Das finde ich teilweise ein bisschen schwierig, weil die Hörgewohnheiten ja schon sehr, sehr festgelegt sind hier auf europäische oder westliche, sage ich mal, mit den Amerikanern Musik. Oder auch, es gibt ja auch Sachen aus Südamerika durchaus, aber das ist ja alles im Kontext der der kolonisierten
Das ist unser harmonisches System, ist unsere Hörgewohnheit.
Nee, also da habe ich schon Schwierigkeiten, das spricht mich auch nicht so an. Da müsste ich mich, denke ich, erstmal richtig mit beschäftigen. Ja. Ich arbeite ja im Tankturm in Heidelberg und bei uns im Haus ist mit angesiedelt das Klangforum. für zeitgenössische Musik, ein Verein mit Orchester und Chor in wechselnden Besetzungen. Und die machen ja wirklich die aller anspruchsvollste und intellektuellste Art von Musik, die man sich nur vorstellen kann. Und das ist oft, also ich gehe gelegentlich hin, aber es ist wirklich ganz, ganz harte Hörarbeit, sag ja. ich mal. Manchmal ja. ist es auch wirklich toll, aber in der Regel ist es halt sehr, sehr intellektuell und spricht die Sinne so nicht an, wie man es gewohnt ist. Aber ich meine, ich sag mir dann immer, das ist wie wenn man ein Barockbild anguckt, was weiß ich, von Bruegel oder von Rubens oder sowas, und dann guckt man sich eine völlig abstrakte Farbfeldmalerei von 1960 an oder ein Action-Painting-Bild, wo man nichts erkennt, wo nichts dargestellt ist konkret. Und das ist genauso eine Herausforderung, ja, die moderne Kunst zur klassischen Bildersprache. Das ist genau das Gleiche, wie wenn das Klangforum spielt oder man Bach-Partitas im Gehör hat. Ja. Ja.
Wenn Sie ein Instrument spielen könnten und im Orchester wären, wo würden Sie sich sehen? An welcher Position? Also wir haben ja Streichern bis Schlagzeug. Wo würden Sie sitzen, wenn Sie sich das aussuchen könnten? Oder wären Sie gerne Dirigent?
Nein, das wäre ich nicht. Ich würde schon lieber selber spielen. Ich würde gerne Klavier spielen können. Mhm. Und alternativ fände ich auch Oboe schön. Das kommt, glaube ich, mit der Oboe daher, dass ich ja viel, wie gesagt, so Frühbarock, Barockmusik höre und da die Oboe ja oft einen ganz wesentlichen Part beiträgt, und ich finde auch den Klang schön. Mhm.
Und wann ist ein Konzert für Sie gelungen und was trägt der Dirigent zu diesem Gelingen bei? Wie würden Sie das einschätzen?
Also ein Konzert ist für mich gelungen, wenn ich die Stücke oder zumindest ein Stück noch ganz stark vor Augen oder im Ohr habe, wenn ich heimfahre. Mhm. Das ist bei diesen ganz modernen Stücken eben nicht der Fall. Da kann ich mir die...
Das ist nicht so einprägsam.
Genau, ne? Das ist nicht einprägsam. Das ist direkt für den Moment, aber das ist dann auch weg. Das hat man nicht im Ohr oder habe ich nicht im Ohr. Mhm. Das ist für mich ein wesentlicher Aspekt. Und der Dirigent, ja, man merkt natürlich, wenn es so ein gelungenes Konzert ist, dass das Dirigent und Orchester miteinander kommunizieren und sich gegenseitig auch mitreißen. Mhm. Ja, nicht nur, dass der Dirigent die anspornt und so Höchstleistungen bringt, sondern wenn, das merkt man, finde ich, unmittelbar. Und das ist auch der Unterschied zu einer Aufnahme, die man im Radio hört oder streamt. Ja, ja. Dass man das direkt im Saal spürt, wie das da blitzt sozusagen. Ja. Ja. Wie die Interaktion da stattfindet.
Ja. Herr Ring, vielen, vielen Dank für Ihren Einblick hier in Ihr Musikleben. Und ja, wir können noch mal Werbung machen für den 10.3. Unser Abo-Konzert hier in Ludwigshafen im Pfalzbau, die Highlights der Klassik. Herr Ring, vielen Dank und alles Gute Ihnen. Bis bald.
Ich danke Ihnen und wünsche uns ein wunderbares Konzert. Dankeschön. Ja.